Natürlich ist man auch die Schnittstelle zur Kollegenschaft. Das mache ich sehr gerne. Das genieße ich auch, weil man kann ganz schnell in so einen Elfenbeinturm kommen, wo man nur noch sein Beratungsteam um sich rum hat und eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, was die Kollegenschaft denkt.
Herzlich willkommen zum Dental Standespolitik Talk mit Dr. Fabian Godek, dein dentaler Podcast rund um die Themen Standespolitik, Praxisführung und die Zukunft der Zahnmedizin. Heute zu Gast Professor Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer. Hallo Christoph.
Hallo Fabian.
Christoph, was beschäftigt dich standespolitisch aktuell am meisten?
Ja, das sind schon verschiedene Themen, aber wenn man die größten nennen will, dann ist es sicher dieser Gedanke, ob die Zahnmedizin in Zukunft nur noch angestellt existieren wird. Und das andere ist, wie wir mehr Freiräume bei den Finanzen gewinnen können und nicht in so einem völlig eingeklemmten System von irgendwelchen Gebührenordnungen stecken.
Und was ist die Antwort darauf auf die beiden Fragen?
Wenn ich sie hätte, dann würde ich nicht darüber sprechen müssen. Ja, nee, das sind die schwierigsten Themen und mit denen beschäftigen wir uns sicher schon lange, aber dieses Thema des Angestelltseins, das ist relativ neu, ja.
Ja, wir haben ja die Möglichkeit seit 2008, korrigiere mich, wenn das richtig ist, dass wir überhaupt...
2007 ging es los, 7, aber ja. Im Herbst, sodass es nicht wirklich zählt, ja.
Genau, da überhaupt die Möglichkeit erstmal haben, dass sich Zahnärzte eben auch anstellen lassen können. Vorher war der Weg ja immer relativ klar, ja. Also Studium, Assistenzzeit, gegebenenfalls Verlängerung irgendwie am Klinikum und dann ja relativ straight in die Selbstständigkeit. Das ist dann eben dort gekippt worden. Und seitdem sind auch die Zahlen der Angestellten stetig bergauf gegangen, ja. Und mittlerweile sind wir sicherlich an einem Punkt angekommen, dass diese Gruppe der angestellten Zahnärzte ja so groß ist, dass wir dort gar nicht mehr drum rumkommen, uns natürlich damit zu beschäftigen. Mhm. Und es wird ja dann immer wieder ja die Diskussion dann geführt, ob das gegebenenfalls auch zur Einbuße der Versorgungssicherheit führen kann. Ja, wie siehst du das?
Ich denke ja. Also man darf es natürlich nicht zu sehr übertreiben, weil wir haben immer noch 2 von 3 Kolleginnen und Kollegen sind niedergelassen in der eigenen Praxis. Und das reicht, die Zahl der Angestellten reicht nicht mal, wenn jeder Niedergelassene sich einen angestellten Zahnarzt, seine Zahnärztin suchen wollen würde. Also so extrem ist es nicht, aber dieses Drittel, was uns dann in der Anstellung fehlt, das haben wir nicht, um ländliche Versorgung zu gestalten, weil diese Kolleginnen und Kollegen sind meistens da, wo, sorry, wenn ich das so sage, wo wir sie vielleicht nicht so sehr brauchen, in den großen Städten, wo ohnehin schon Überversorgung besteht. Und es fehlt halt an den Orten, wo wir in Zukunft mehr hingucken müssen und das lange nicht getan haben. Der ländliche Raum hat, glaube ich, viel mehr zu bieten, als viele von uns meinen. Und da müssen wir mehr hingucken.
Ja. Ja, definitiv. Zweiter Bereich, den du eben gerade genannt hast, war ja sicherlich in Abzielung auf das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Dieses ellenlange Wort, Zungenbrecher, was halt nicht nur in der Artikulation Probleme bereitet, sondern auch im Praxisalltag. Ja, wie kann dort die Bundeszahnärztekammer unterstützen oder was inwiefern betrifft euch das überhaupt?
Oder uns? Ja, natürlich, das ist ja immer schwierig, die Abgrenzung zwischen KZV und Kammerthemen, aber alles, was dem Kollegen, der Kollegin draußen Schwierigkeiten macht, das beschäftigt uns natürlich. Und da ein Versprechen zu machen, eine Leistung, die wirklich neu ist, die zum ersten Mal wirklich funktionieren wird, die unsere Zukunft darstellt, auch die Zukunft der Patienten, wenn ich da an die allgemeine Gesundheit denke, diese Leistung einfach mal zu kürzen, sodass 2 Drittel der Mittel fehlen und ich jetzt einem Patienten sagen muss, du bist leider nicht unter dem 1 von 3, der diese Leistung kriegen wird. Und das ist einfach eine ganz, ganz dumme Situation. Wir sind jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo wir zu Beginn, also in der alten Paro-Strecke waren, genauso viele Neufälle nehmen wir auf. Das heißt, es ändert sich eigentlich gar nichts. Die drin sind, haben Glück und die anderen halt nicht. Und ich befürchte auch, dass die Kollegen jetzt wieder ihr frisch, langsam aufgewachsenes Interesse an diesem Thema Paro leider auch wieder verlieren werden und wir dann wieder in die Steinzeit der Parodontologie zurückrutschen. Das kann es nicht sein. Also ist doppelt doof. Aber das ist natürlich nur ein Beispiel. Das Budget bedeutet natürlich, dass wir auch an allen anderen Stellen jetzt keinen Zuwachs erwarten werden im GKV-Bereich. Und Und die GOZ ist ja nun auch eine starre Gebührenordnung, also ein leichtes Aufbrechen dieser Eisschicht war ja durch die Möglichkeit der Analogisierung, das muss man wirklich positiv sehen, dass die Paro jetzt budgetfrei im GOZ-Bereich möglich ist und auch noch ein bisschen besser bezahlt sogar. Trotzdem ist das ein doofes Signal, dass die Privatpatienten jetzt hier eine Leistung budgetfrei bekommen, die der Kassenpatient nicht bekommt. Und sie ist entstanden im Kassenbereich und ist dann nur übertragen worden. Also das ist ein ganz dummes Signal. Also an der Stelle schwierig.
Und vor allen Dingen die GOZ an sich hat sich ja jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt damit mit Ruhm befleckt, da irgendwie besonders positiv gewesen zu sein. Von daher sind das schon Tendenzen, die für den außenstehenden Dritten ja vielleicht manchmal nicht ganz so nachvollziehbar sind in dem Sinne.
Ne? Nee, absolut. Also es ist nicht zu verstehen, dass eine Gebührenordnung jetzt schon dieses biblische Alter erreicht, ohne dass irgendeine Modifikation möglich ist. Jeder andere Tarif, was auch immer, Struktur hat immer eine regelmäßige Anpassung. Die GOZ wird vermutlich noch in 30 Jahren so bestehen, wenn es so weitergeht, weil nirgendwo Interesse besteht, außer bei uns, das tatsächlich anzugehen. Und das ist eine schwierige Situation, ja.
Ja, Wahnsinn. Wir werden sicherlich noch im Laufe des Gesprächs drauf kommen. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist Präsident der Bundeszahnärztekammer. Was ist so die größte Herausforderung, die mit diesem Amt, sage ich mal, einhergeht? Also wir haben generell standespolitische Themen schon angeteasert. Mhm. Aber gibt es etwas, was deine Position, dein Amt im Speziellen betrifft?
Also ich denke, es ist immer wichtig. Das ist auch vielleicht so eine moderne Denke. Ich kenne noch Präsidenten der Vergangenheit, die also sehr, ich will jetzt nicht sagen autokratisch, aber doch sehr top-down argumentiert haben. Ich denke, die Kollegenschaft ist heute, das ist auch gut so, sehr interessiert an vielen Themen und möchte auch mitreden. Und da muss man immer die Konsense finden. Das ist für mich jetzt persönlich keine Herausforderung. Das ist eigentlich mein Stil, den ich sowieso praktiziere, weil man ist eigentlich dumm, wenn man meint, dass man alleine nur die richtige Meinung hat. Häufig ist es ja doch dann das Konglomerat aus verschiedenen Gedanken, die dann zum richtigen Weg führen. Also das ist für mich eigentlich keine Herausforderung. Das ist eigentlich eher schön, auf diese Weise hier auch die vielen Meinungen. Und das ist ja wirklich toll. Das ist nämlich die Befürchtung, die ich habe. Wenn wir alle angestellt sind, dann, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe, aber ich war es ja selber über gewisse Zeit, dann denkt man eigentlich nur noch dran, wie sind die Stempelzeiten, wo ist mein Urlaubsantrag und wie viele Urlaubstage habe ich eigentlich. Aber so inhaltlich interessiert man sich eigentlich nicht mehr viel. Und das ist das Schöne an dem, dass wir alle Unternehmer sind oder zwei von drei sind Unternehmer, Unternehmerin. Und die denken mit, die haben ihre eigenen Gedanken, die haben ihre eigenen Ideen. Und man würde diesen Ideen nicht gerecht, wenn man sie nicht auch aufgreift, wenn man sie nicht anhört und die demokratischen Strukturen dafür nutzt. Und da kann ich nur appellieren, auch an alle Kolleginnen und Kollegen, macht mit, vor allen Dingen Junge, macht mit. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann meckert bitte nicht im stillen Kämmerchen oder schreibt anonyme Mails, das hilft niemandem, sondern macht mit, diskutiert mit. Und nicht jede Meinung hat immer eine Mehrheit, damit muss man halt leben. Aber man ist auf jeden Fall mit an Bord und das finde ich gut. Und ich sehe es auch jetzt langsam wieder, dass die jungen Kollegen und Kolleginnen richtig Spaß auch daran haben, ihre Meinung einzubringen. Jetzt beim Freien Verband habe ich es erlebt, das ist ein sehr junges Team geworden in Lübeck bei der Hauptversammlung. Das war schon sehr, sehr interessant, ja.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, also ist immer schnell gemeckert und den Hafen aufgerissen, so salopp gesagt. Aber halt, wenn es dann darum geht, sich zu engagieren, zu kümmern, zu machen, das ist dann schon, ist das Engagement definitiv geringer. Aber ich glaube, da ist dieser Appell ganz, ganz wichtig an alle, dass man eben dort auch auf jeden Fall macht. Und das funktioniert an so vielen Stellschrauben. Ja, jetzt ist natürlich auf Bundesebene, Ebene der Bundeszahnärztekammer da dann irgendwann das on top. Ja, aber es fängt natürlich auch schon auf kleiner Ebene, Kreisstellenebene und auch in den Kammern natürlich an in dem Sinne. Ne?
Natürlich.
Was sind eigentlich so Aufgabenbereiche eines BZEC-Präsidenten?
Ach, das ist eigentlich sehr viel. Natürlich ist man auch die Schnittstelle zur Kollegenschaft. Das mache ich sehr gerne. Das genieße ich auch, weil man kann ganz schnell in so einen Elfenbeinturm kommen, wo man nur noch sein Beratungsteam um sich rum hat und eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, was die Kollegenschaft denkt. Früher war dann immer die Hilfe, dass man selber eine Praxis hat. Das habe ich nun nicht, aber meine Ex-Frau hat eine Praxis und meine Frau hat eine Praxis und beide Mit beiden habe ich so guten Kontakt, dass beide mich als Berater gerne einspannen, sodass ich an der Stelle schon gut vernetzt bin. Aber das würde mir niemals reichen. Ich möchte auch von anderen Kollegen wissen, wie es geht. Und deswegen bin ich da auch an vielen Stellen gerne unterwegs, unterhalte mich da auch immer sehr gerne, um die Stimmungslage auch zu prüfen. Also das ist für mich immer schon ein sehr wichtiges Ziel. Und dann natürlich auch, neue Ideen auch zu entwickeln. Also diese Idee jetzt, dass wir sagen, natürlich kann ich die IMVZs bekämpfen oder versuchen zu bekämpfen, indem ich versuche, die Politik zu beeinflussen. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich immer, wenn die Politik einen Fehler gemacht hat, dann korrigiert sie den ewig nicht oder wenn überhaupt jemals. Also dass immer Plan B dann wichtig ist. Was kann man machen? Und Plan B kann nur heißen, die Kolleginnen und Kollegen, die Jungen anzusprechen, zu sagen, hallo, habt ihr nicht vielleicht doch Lust? Das ist eines der einfachsten Startups. Das könnt ihr überall machen. Irgendwo in Deutschland. Ihr könnt es in jeder Größe machen, von tiny bis groß. Alles ist möglich. Und es ist relativ sicher. Also warum habt ihr keine Lust mehr dazu? Warum fehlt euch da der Mut oder was fehlt überhaupt? Also solche Ideen zu entwickeln, das macht mir immer wahnsinnig viel Spaß. Aber das wächst natürlich auch immer aus dem Gespräch mit den Kollegen. Und das ist einfach ein schöner Baum, der da sozusagen sprießt, wenn es denn gelingt, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich immer die Herausforderung dann, ne? Dann
dementsprechend
auch Ergebnisse zu liefern, die dann auch ankommen, gesehen werden. Das ist ja generell die Problematik. Aber ich weiß ja nun auch aus Erfahrung AS-Akademie und in der Bundesversammlung ja nun eben auch, dass das schon ordentlich gemacht wird. Aber man muss es natürlich auch eben wollen und die intrinsische Motivation für so einen Schritt muss da irgendwie da sein. Und dann gilt es, glaube ich, nur ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, wirklich die positiven Seiten der Selbstständigkeit darzustellen. Natürlich gibt es Hürden und natürlich gibt es vielleicht auch Dinge, die nicht so schön sind. Ja, Bürokratie, das wird immer genannt. Ich glaube, dass das in anderen Bereichen genauso ist. Das ist kein Ding der Zahnmedizin. Und wir haben halt eben einen unglaublich großen Spielraum dort, das einfach zu machen. Da hast du vollkommen recht. Hm. Jetzt sind wir schon direkt einfach in die Themen reingegangen. Das mache ich immer ganz gerne, um so ein bisschen auch anzuteasern. Aber ich würde dich gerne noch ein bisschen näher kennenlernen, beziehungsweise ich weiß es natürlich, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, stell dich doch gerne mal in 2 bis 3 Sätzen vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie bist du zu dem geworden, der jetzt heute hier das Interview führt?
Also ich bin geboren in Mainz, habe die meiste und längste Zeit meines Lebens aber in München verbracht. Ich bin gestartet in der Uni und zwar hier in München in der Zahnklinik und habe da auch den üblichen Werdegang durchlaufen, Promotion, Habilitation, Professor geworden. Man hat da immer so das Gefühl, dass man die Krone der Schöpfung ist, aber in Wirklichkeit ist man doch in einem sehr engen Tunnel drin und enger Fachbereich. Da denkt man dann gern auf dem Niveau von Randspalten von Füllungen, das ist natürlich bei weitem nicht der Horizont, den der Beruf sonst zu bieten hat. Deswegen war das dann ein Riesenzufall eigentlich, dass die Kammer in Bayern, die wollte uns verbieten, dass wir für die Mitarbeiter diese Röntgenaktualisierungskurse machen. Und das war nur wirklich lächerlich, weil wir waren da nun wirklich auf dem Niveau, das mit Sicherheit ausgereicht hätte, um diese Kurse zu machen. Aber das ging aus irgendwelchen politischen Gründen nicht und das hat uns wahnsinnig aufgeregt. Und so sind wir dann da irgendwie reingerutscht und dann hat es auch gar nicht lange gedauert. Dann war ich plötzlich Präsident in Bayern und dann sieht man natürlich auch, dass die Kammer von innen immer anders aussieht als von außen und auch die Vorgänger nicht alles Deppen waren, wie man schnell mal so meinen könnte. Also von daher verändert sich da auch die Perspektive und man sieht, dass manche Probleme sehr zäh sind und sich einfach nur sehr schwer bewegen lassen. Aber das war dann ein heilsamer Schritt und so ist es dann weitergegangen in die Bundeszahnärztekammer. Ja, und ansonsten 4 Kinder, das finde ich toll. Das ist 2 große, 2 kleine. Der größte ist jetzt schon seit einem Jahr Zahnarzt und ist aus eigenem Antrieb heraus in meine alte Rolle in der Zahnklinik in München gerutscht, obwohl er eigentlich in Frankfurt studiert hatte. Und ja, das gefällt mir alles gut, ja.
Da stehst du ja im Kontrast zu manchen Kolleginnen und Kollegen, die aktiv davon abraten, diesen schönen Beruf sozusagen in die nächste Generation zu übertragen. Ich sage das, weil ich den letzten Podcast mit dir gehört habe und ich glaube, da viel Wahres dran war an dem, was du da gesagt hast. Ja, das hat auch was mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun, oder?
Absolut. Also ich würde mal sagen, dass man, es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Ich finde meinen Beruf gruselig. dann darf ich davon abraten. Dann wird mich aber jeder fragen, warum machst du eigentlich weiter? Natürlich, du hast es vorhin genau richtig gesagt, nicht jede Facette gefällt einem. Also wer mag schon Bürokratie? Die habe ich aber in Deutschland auch als Bäcker, als was auch immer. Das ist der deutsche Fetisch, Sicherheit. Jeder von uns möchte Sicherheit, aber kaum trifft es einen selber in Form von Bürokratie, dann findet man es weniger gut. Ich glaube, wir müssen uns von diesem Sicherheitsgefühl mal verabschieden. Das wäre also wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das gemeinsam als Volk beschließen. Das ist nicht immer nur die böse Politik, die hier aktiv ist. Aber genau das. Und dann, wenn ich dieses Gefühl habe, dass mich doch sehr viel mit meinem Beruf verbindet und das ist einer der schönsten Berufe, also aus meiner Sicht für mich auf jeden Fall, dann finde ich es komisch, wenn ich meinen Kindern abrate, vermutlich nur mit dem Gedanken, den man so als Sprichwort kennt, die Wiese ist auf der anderen Seite des Flusses immer grüner, dann rate ich zu Berufen, die ich persönlich gar nicht kenne. Warum sollte ich zum Medizinerdasein raten, mit einer über 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass ich angestellter Knecht in irgendeinem Krankenhaus bin? Ist das so toll? Kann ich das persönlich so beurteilen, dass ich das so viel schöner finde? Oder die Jurisprudenz, wo ich, wenn ich da wirklich durchstarten will, so richtig knüppeln muss. Da sind 70 Stunden in der Woche gar nichts dagegen. Und also deswegen wundert es mich immer. Und ich finde, wir werden auch gemessen an diesem Thema. Also wenn ich höre, dass in bestimmten Orten 10 Praxen schließen, keine Nachfolge haben, dann wundert mich das, muss ich ehrlich sagen. Dann muss es Kolleginnen und Kollegen geben, die sagen, also für meine Kinder ist dieser Beruf nicht schön genug, aber andere doofe Kinder, die sollen doch bitte mal meine Praxis kaufen. Verstehe ich nicht, muss ich echt sagen. Das ist für mich so irgendwie nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, definitiv. Also alles sicherlich mit einem kleinen Augenzwinkern und mit einem Schmunzeln.
Natürlich,
gesagt, ohne
um Gottes
Frage,
Willen, ich will niemanden beleidigen. Es gibt ja immer gute Gründe und meine, ja, natürlich, klar.
Aber da ist schon viel Wahres dran. Ich glaube, dieses Marketing, neudeutsch gesagt, ja, fängt sicherlich auch schon bei einem selbst an und innerhalb
Absolut.
Der Familie. Ja, und da, das ist etwas, das kann ich total unterstreichen, auch schon nach ganz wenig Berufserfahrung.
Ja, ja.
Das ist ein wunderbarer Job, der ist total erfüllend. Wir kriegen sehr schnelles Feedback von den Patienten. Das ist doch unglaublich viel wert, auch für unsere ja, eigene Zufriedenheit.
Ja,
und da lohnt
ja,
es sich dann halt nun mal auch, vielleicht mal die nicht ganz so schönen Dinge auch mal auszublenden und sich halt auf das Positive zu konzentrieren. Und
Absolut.
Wenn ich das dann ausstrahle, dann färbt das auch ab. Dann färbt das in direkter Nachfolge vielleicht an Kinder ab, dann aber vielleicht auch quer. Ja, vielleicht gibt es irgendeinen Cousin oder eine Cousine, die irgendwelche Kinder oder sowas dann hat, die dann auch gerne Zahnmedizin machen
ja,
wollen. Und das ist natürlich, ja, so ergibt sich das ja auch manchmal. Ne? Von daher, es liegt tatsächlich in uns selbst.
Absolut.
Um nochmal auf deinen Werdegang so zurückzukommen.
Ja.
Also der erste Kontakt zur Standespolitik war durch so ein ganz unscheinbares Thema, ja, Röntgen.
Ja, genau. Dort. Es ging nur um Röntgenaktualisierung.
Wann war das ungefähr? Weißt du das noch, so die Jahreszahl?
Das war so im Ende der 10er Jahre.
Ah, okay, also noch gar nicht so Ewigkeiten her in dem
Nee, Fall, ne? Also das war auch, ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das war einfach so dieser Zorn nach dem Motto, also Röntgen kann ich nur wirklich, warum soll ich diesen Aktualisierungskurs nicht machen dürfen? Und das hatte sich dann so ergeben, ja.
Und dann ist es bisher in Bayern dann gewesen oder bis in Bayern, denn dann lief
Richtig.
Das über den freien Verband wahrscheinlich dort.
Da war ich zuerst nicht, also das war, man musste das ja auch mal alles lernen. Die politischen Strömungen, wir waren also eine Dissidentenpartei eigentlich und die dann auch sehr erfolgreich war bei den Wählern. Aber wie so oft bei Dissidentenparteien kommt dann nach dem Sieg die Zerlegung und dann haben wir uns total zerlegt an der Stelle und sind Einzelne wirklich völlig abgedreht. Also die haben nicht mehr vernünftig agiert und so haben wir uns dann leider zerlegt. Aber gut, das waren Erfahrungen, die macht man und weiß dann Bescheid. Und dann freier Verband bin ich noch gar nicht so lange. Also ich würde sagen, vielleicht mal so 6, 7 Jahre. Ja.
Okay. Und hattest du Mentoren oder wie ist das dann gelaufen? Also wo hast du dir dieses Know-how dann angeeignet, sage ich mal?
Gute Frage. Also der KZV-Chef damals, der hat mich ein bisschen unterstützt. Das war also schon ein gewisser Weg. Aber durch das Zerfallen der Partei haben wir uns dann auch relativ rasch wieder aus den Augen verloren. Schwer zu sagen. Nein, ich bin da eigentlich immer guter Beobachter und meine also auch Schwingungen wahrnehmen zu können. Und von der Seite her habe ich manches autodidaktisch mir angewöhnt, aber eigentlich auch eher abgeschaut. Also wenn ich Standespolitiker gesehen habe, die sehr gut agiert haben aus meiner Sicht, dann habe ich mir gefragt, was ist das Geheimnis, woran liegt das? Kannst du das auch irgendwie kopieren? Und das war dann die Idee, ein bisschen auf diese Weise vorzugehen, ja.
Ich glaube, das Geheimnis in der Standespolitik, generell auch wahrscheinlich in der großen Politik, man geht halt einfach mit Menschen um. Ne? Und das ist ein Riesenbatzen, den man nicht unterschätzen darf. Und da muss man sich präsentieren, da muss man sich vielleicht manchmal auch zurückhalten.
Richtig.
Und dann miteinander agieren können.
Richtig.
Und dann vielleicht auch selbst mal seinen eigenen Kopf ja so ein bisschen zurückzuhalten, um dann halt irgendwie Synergien zu nutzen und Kompromisse zu bilden. Ne? Und das ist
absolut.
Manchmal, glaube ich, schwierig, wenn man so aus so einer klassischen Einzelbehandlerpraxis kommt, wo man sicherlich ja der Chef ist.
Richtig.
Und es immer alles so gemacht wird, wie man das gerne
genau
möchte.
So. Ja.
Und dann aber auf einmal sich auf einem Parkett bewegt, wo man dann irgendwie jetzt unterschiedlichste Meinungen hat und die unter einen Hut bringen muss. Ja, ich glaube,
absolut.
Da ist so die Zahnärzteschaft auch manchmal eine schwierige, wie soll ich das sagen, Zunft, oder?
Sehr gute Analyse, also sehe ich genauso. Wir haben ja lange das Gefühl gehabt, das letzte Mal, wo mir jemand was sagt, ist im Studium. Und mit dem Examen habe ich jetzt den Freibrief dafür, meine eigene Meinung für immer richtig finden zu dürfen. Und das ist in der Standespolitik oder sagen wir mal in der modernen Zeit einfach nicht mehr der Stand der Dinge. Man wird immer im Austausch sein und man muss ja auch feststellen, es gibt genug Beispiele, wo ich sage, also meine Idee war jetzt aber blöd im Vergleich zu dem, was ich da an anderer Stelle höre. Da muss man einfach den Mut haben, einfach zu sagen, ja, die andere Idee ist besser, richtig, ja.
Was sind so deine übergeordneten standespolitischen Ziele? Gibt es da was du gerne erreichen möchtest? Also es ist ja längst nicht mehr die Röntgenprüfung selbst durchführen dürfen.
Die haben wir dann auch nie gemacht, auch nachdem wir es gekonnt hätten. Also es war eigentlich völlig ein blöder Ansatz.
Auch nicht schlecht. Also gibt es da was so übergeordnet, für was du stehst in dem Sinne, also oder für was du stehen willst in dem Sinne? Das ist ja, du bist ja 2021 gewählt worden auf der Bundesversammlung.
Genau.
Eigentlich schon 2020, das ist dann wegen Corona ausgefallen worden. Das
richtig,
war für mich persönlich ein bisschen schade, weil es meine erste Bundesversammlung gewesen wäre.
Oh ja.
Und dann ist sie natürlich ausgefallen und dann wurde es verschoben und dann war es irgendwie online war alles ein bisschen hin und her, aber okay. Also jetzt mittlerweile seit knapp 2,5 Jahren BZ-Präsident, was sind deine übergeordneten Ziele?
Also ich denke schon allein dadurch, dass mein Sohn, ohne dass ich Einfluss genommen habe, Zahnarzt geworden ist, spüre ich da eine Verantwortung. Natürlich nicht nur für ihn, das wäre jetzt lächerlich, sondern für alle Kolleginnen und Kollegen, die jung dazukommen, dass das ein Beruf sein wird, den sie auch noch im Alter ihrer Rente gerne ausführen. Und natürlich verändern sich Inhalte. Ich denke, als ich studiert habe, da war es halt wichtig, Amalgamfüllung zu können und Prothesen zu machen. Und heute sind Dinge wie Schlafzahnmedizin und es gibt ja so viele neue Sachen, Aligner-Therapien. Da gibt es so viele spannende neue Entwicklungen, die die andere Richtung beschreiten eigentlich. Die müssen wir integrieren, die müssen wir verstehen. Auch die Parodontitis-Therapie, die dürfen wir uns jetzt nicht einfach so aus der Hand schlagen lassen. Das ist die Zukunft der unserer Patienten und unsere Zukunft. Wir müssen also diese Themen neu erobern und das ist schwierig genug. Also ich denke, dass viele Berufe scheitern an sowas, wenn sich Inhalte komplett verändern. Wir dürfen daran nicht scheitern. Wir müssen mit an Bord sein. Und das Schöne ist ja, es läuft ja auch so ein bisschen langsam und auf diese Weise hat jeder Zeit, umzusteigen. Aber ich glaube, bei manchen älteren Kollegen ist das wirklich ein großer Teil ihres Unmuts, dass sie nicht wirklich interessiert sind an digital. Das verstehe ich ja. Wenn ich 60 plus bin, dann bin ich damit nicht groß geworden. Dann ist es schwierig für mich. Es ist eine Umstellung. Finde ich doof. Und wenn ich was doof finde, dann gibt es immer die Rache von den Systemen. Dann funktioniert es auch nicht. Das ist immer so. Ich muss das schon ein bisschen umarmen. Erst dann funktioniert das. Und dann geht das Inhaltliche, wird anders. Es ist nicht mehr wichtig, dass ich der beste Mensch bin, der Zähne entfernt, sondern ist es vielleicht gut, dass ich den Patienten auch medizinisch verstehe, dass ich ihn beraten kann, dass ich über Ernährung was weiß, alles ganz andere Themen. Und da kommt so ein bisschen auch der Unmut der Boomer-Generation, glaube ich, her, so insgesamt nach dem Motto, das ist nicht mehr so, wie ich mir das mal ausgesucht habe. Aber ich denke, da müssen wir alle offen sein, da müssen wir umstellen. Mir geht's ja genauso, ich bohre auch super gern, aber ich weiß, jetzt muss ich auch über Paro nachdenken, ist halt so. Das ist eine Umstellung, die wir alle mitmachen und die möchte ich gern so begleiten, dass sie für den Berufsstand möglichst sanft erfolgt und dass es dann auch funktioniert und dass wir die jungen Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Ich glaube, trotzdem sind Ideen von früher nicht doof und dazu gehört die eigene Praxis. Das wiederum müssen die Jungen verstehen, dass also vielleicht diese Verantwortung als Zahnarzt übernommen werden muss. Ich übernehme ja eh schon die Verantwortung für die Gesundheit eines Patienten. Und den kann ich nun sein ganzes Leben lang begleiten. Das macht auch Sinn. Deswegen sind wir auch kein Job, bei dem man sagt, morgen bin ich in Hamburg und übermorgen bin ich in München. Und dann gebe ich immer wieder mein Patientenwissen, meinen Zugang, den gebe ich auf. Zahnmedizin ist schon was Ortsfestes, was Lebenslanges. Das muss man irgendwie auch verstehen. Und wir bieten ja auch für jedes Alter sind wir bestens aufgestellt. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Bis hin zur Pflege, bis zum Lebensende können wir alles bestens in den Griff kriegen. Und deswegen sind wir kein Job. Das muss man, glaube ich, verstehen. Das gehört zum Kleingedruckten, was ich quasi unterschreibe, wenn ich mit dem Studium anfange. Das muss man irgendwo dann auch in die Köpfe kriegen und das ist so mein Versuch, das zu tun. Und Spezialisierung ist es nicht. Ich erlebe manche junge Kollegen und Kolleginnen, die sich zu Tode spezialisieren, also die überall Fortbildung besuchen. Und ich sage, geht ran an den Menschen. Es geht nicht um die technische Umsetzung. Natürlich geht es um die muss ich beherrschen, aber die beherrsche ich viel schneller, als ich meine, dass ich sie beherrsche. Ich muss mit Menschen umgehen und muss denen sozusagen helfen können. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr befriedigende Tätigkeit, die wir da haben. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne Zahnarzt.
Woher kommt deiner Meinung nach diese Unsicherheit ist es ja, ne? Also nochmal eine Fortbildung, noch ein Curriculum. Ich will jetzt nochmal was lernen, bevor ich mich selbstständig mache. Ich weiß noch nicht, woher kommt das? Ich meine, wir reden über junge Kolleginnen und Kollegen, die haben ein hervorragendes Abi gemacht, die haben ein extrem schwieriges Studium erstmal finanziert sowieso, aber auch bewältigt. Das sind alles Menschen, die irgendwie eigentlich an der Spitze unserer Bildungsgesellschaft stehen und die trotzdem nicht irgendwie die Traute oder das Selbstbewusstsein haben, dann vielleicht auch mal ins Ungewisse zu springen? Warum?
Gute Frage. Also ich kann da jetzt nur als Hobbypsychologe rangehen. Also vielleicht ist es die Helikopterei auch, die von denen ich ja auch bei meinen Kindern nicht so ganz frei bin, so nach dem Motto, oh, es regnet, ich bring dich lieber mit dem Auto. Das hätten meine Eltern, die hätten sich schief gelacht. Wenn es geregnet hätte und ich gemeint hätte, sie müssten mich jetzt mit dem Auto bringen. Also von daher nehmen wir schon einiges ab und das mag sein, dass sich das dann auch so in die Zukunft überträgt. Dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass wir Alten immer gern gesagt haben, die Unis bilden heute alle nur noch schlecht aus. Das hört man eigentlich überall. Das ist eigentlich das ist keine realistische Einschätzung aus meiner Sicht. Ich war ja lange genug selber an der Uni. Natürlich tun wir uns schwer mit bestimmten Patientenfällen. Wir haben also sicher keine Chancen mehr, Weisheitszähne im großen Stil zu zeigen, den Studenten oder irgendwelche anderen Zähne zu entfernen. Das sind alles Dinge, die heute weniger gut passieren. Aber ich glaube, gerade so die mechanische, handwerkliche Ausbildung, die ist auf allerhöchstem Niveau nach wie vor. Also von daher bin ich überhaupt nicht traurig an der Stelle, dass wir da schlechter ausbilden. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unsere Schuld, dass wir hier als Ältere den jungen Kolleginnen und Kollegen nicht Mut geben. Ich denke, wir sind die Ärzte, die am besten ausgebildet rausgehen. Das reicht noch nicht für 100%, aber es ist doch schon sehr weit dran. Und deswegen habt Mut. Das, was ihr heute bei dem Composite-Guru in Portugal lernt, das ist vermutlich übermorgen veraltet. Also übertreibt nicht allzu sehr.
Ja, irgendwann muss man den Schritt einfach dann auch gehen Ja, Mut beweisen, so wie du schon
gesagt hast. Ja, Mut haben, das gehört dazu.
So als oberster deutscher dentaler Standespolitiker, so würde ich das mal sagen. Was ideologisch gesehen, was bedeutet Standespolitik für dich?
Ja, ich denke, wir sind, so ist es ja mal gedacht. Der Staat hat diese Strukturen ja nicht entwickelt, weil er es so toll findet, dass wir gerne Präsident werden und dass wir uns in irgendwelchen Vorständen große Gedanken machen, sondern es geht ja eigentlich um so eine Mittlerfunktion zwischen dem Berufsstand, der natürlich für die große Politik schwer erreichbar ist. Es gibt ja so viele andere Berufsstände auch. Wie soll man sich da überall auf die einzelnen Bedürfnisse einstellen? Also wir haben diese Mittlerrolle und die würde ich gern freiheitlich ausüben, im Sinne von wir entscheiden selber. Aber das setzt natürlich dann auch immer auf Verantwortung auf, dass wir also hier die Wege auch möglichst gut beschreiten. Und gerade jetzt zum Beispiel bei dem Thema, der ländliche Raum könnte zum Problem werden, dass wir da wirklich ernsthaft mitarbeiten und die Politik nicht im Regen stehen lassen, so nach dem Motto, macht doch selber, ihr werdet schon auf irgendwelche Ideen kommen. Kommen die natürlich nicht, wie sollen die denn das? Also wir haben Aufgaben, wir haben Rechte, die möchte ich gerne erkämpfen und verteidigen. Aber wir müssen auch liefern. Also das, wenn ich nicht Zahnarzt wäre, sondern nur Bürger in Deutschland, dann möchte ich auch das Gefühl haben, die machen was, was mir selbst nützt. Und das ist so mein Spagat sozusagen beim Denken. Ja.
Und wie sieht diese Mittlerposition, sage ich mal, aus? Also ganz konkret, wie macht ihr das? Wie informiert ihr, wie geht ihr auf die Politik zu?
Also da haben wir zum Glück gute Kontakte. Das hat damit zu tun, dass unser Hauptgeschäftsführer ein Political Animal ist, der auch langjährig in der CDU tätig war, der in Brüssel tätig war, der trotzdem, und das ist ja immer anders, als man so als Laienbürger meint, ein CDU-Mann redet mit keinem anderen aus anderen Parteien. Stimmt ja alles so gar nicht. Die sind ja bestens vernetzt auf allen Ebenen. Das heißt, auch ein CDU-Mensch kann eigentlich mit allen anderen kommunizieren. Wir haben auch gute Mitarbeiter, die da als Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten hier beste Kontakte haben. Und auf diese Weise haben wir eigentlich einen sehr guten Draht. Und da sieht man dann eben auch, dass das natürlich auch nur Menschen sind, die auch nur ihren Horizont haben. Und dass man die natürlich auch mit Ideen verändern kann, diesen Horizont. Und dass es wenig Sinn macht, die hart ranzunehmen, weil die sind häufig eben auch nicht verantwortlich für die Probleme, kennen sie vielleicht nicht mal. Deswegen muss man die Probleme vorstellen. Und ich habe eigentlich immer gefunden, dass wenn man auf die Weise vorgeht, dann eben auch bei den Lösungen offene Türen findet. So nach dem Motto, naja, das ist eigentlich sehr vernünftig. Und dann stößt man natürlich immer auf die Hierarchien, wenn mir ein SPD-Abgeordneter sagt, also mit dem Lauterbach habe ich auch noch nie gesprochen. Dann sind das so Sachen, wo man auch gucken muss, wie weit man da kommt. Aber ich bin eigentlich sehr froh mit unseren Kontakten und wir treffen da auch auf sehr vernünftige Politiker in allen Parteien. Also das kann man wirklich sagen. Und nicht immer nur die Standardparteien sind unsere größten Freunde. Das muss man auch sagen. Also man sollte auch etwas abseitig der ausgetretenen politischen Pfade der Zahnmedizin denken. Und da findet man viel Unterstützung, ja.
Was würde denn passieren, wenn es die Standespolitik, die wir jetzt heutzutage kennen und ja auch leben, wenn es die nicht mehr geben würde?
Was wäre das dann? Ist für viele, oder sagen wir mal, hättest du mich gefragt, bevor ich in der Standespolitik angekommen bin, habe ich gesagt, weg damit, das ist doch alles, das bringt doch nichts, die haben doch auch keinen Plan. So, das ist so eine Standardbasisdenke. Ganz ehrlich, das wäre eigentlich ein ziemliches Desaster für die Kollegenschaft. Wir hätten diesen Hub nicht mehr, wo wir zusammenfinden, wo wir unsere Ideen kommunizieren, wo wir unsere Probleme besprechen, sondern dann würde jeder versuchen, einzeln irgendwo zu agieren. Wir wissen, wie erratisch das zum Teil ist, wenn einzelne Kollegen Politiker ansprechen, da kommen die wirrsten und auseinanderweichendsten Konzepte, sowas muss immer erst vorher besprochen sein. Dafür ist der Hub Standespolitik da mit unseren Versammlungen und wo kann ich überall mein Wort erheben sozusagen an der Stelle. Und wir haben es ja im Kleinen erlebt, als die Bundeszahnärztekammer sich mal aufgespalten hatte, kurz nach der Wende. Das war eine extrem dämliche Idee, weil dann muss die kleine Gruppe plötzlich genau die gleichen politischen Kontakte aufbauen. Das wird alles nur wahnsinnig viel teurer. Es macht nichts besser. Also aus der Zeit haben wir bis vor kurzem noch Altlasten abarbeiten müssen, weil man sich da nicht verstehen wollte mit einem Hauptgeschäftsführer und der wurde dann in vorzeitigen Ruhestand geschickt und wir haben 20 Jahre dessen nicht kleines Gehalt gezahlt. Das sind alles immer so Geschichten, die aus so einem Irrsinn heraus entstehen und eigentlich niemandem helfen. Also wir haben diese Struktur, die sollten wir besser als gegeben annehmen und in der müssen wir arbeiten, in der müssen wir kommunizieren und in dem muss ich auch für meine Ideen werben. Und natürlich bin ich nicht immer die Mehrheit. Damit muss ich leben. Das ist Demokratie. Also von der Seite her wären wir wesentlich ärmer dran, wenn wir diese Struktur nicht hätten. Wir wären völlig vereinzelt und auch die Politik hätte es schwierig. Die wüsste überhaupt nicht mehr, wie sie gewisse Themen umsetzen soll. Wen spricht man da an? Wer hilft einem das in der Berufsgruppe, wenn es denn sinnvoll ist? Ich kenne jetzt nicht so wahnsinnig viele sinnvolle Ideen, die so aus dem Hygienebereich kommen. Aber wie auch immer, wenn solche Ideen mal sinnvoll sind, wie setze ich die um in der Berufsgruppe? Das ist praktisch nicht möglich. Also es würde eine schwierige Situation daraus erwachsen.
Ja, das glaube ich auch. Aber so wie du das eingeläutet hast, also am Anfang, bevor man so eine standespolitische Karriere einschlägt, ist es halt immer so, dass man denkt, die machen eh nichts, die da oben, die machen sich für die eigenen Taschen voll oder machen sich ein schönes Leben und so weiter. Aber es ist tatsächlich schon viel, viel, viel Arbeit und auch schon ja auch etwas, was dabei rumkommt und dass dann halt trotzdem immer mal wieder Rückschläge dabei sind.
Ja, natürlich.
So ist das Leben. Also es ist ja, wo würden wir sonst leben, wenn es das nicht gäbe in dem
Leben? Natürlich, Sinne, ne? Und, kennt ja jeder.
Ja. Gerade das, was du gesagt hast mit dem, ich glaube, da spielen dann auch wieder so die teilweise Ego-Trips dann vielleicht einzelner dann eine Rolle, ja, dass man sich zerkracht. Und das ist so häufig in ganz vielen Berufen so, wenn man querliest, das ist, glaube ich, da die größte Stellschraube ist, wo man dann ansetzen könnte, um das Ganze zu verbessern.
Ja, absolut, absolut. Meistens sind es Menschen, weil wir haben ja eigentlich alle immer die gleichen Ideen. Also ich denke nicht, dass wir grundsätzlich größte Verschiedenheit haben, was die Zukunft der Zahnmedizin angeht. Aber wir zerkrachen uns gern auch mal wegen Personen. Aber da bin ich nicht so furchtbar anfällig, weil ich da, das berührt mich oft gar nicht so sehr.
Also schon mal gut. Gibt es etwas, wo du gesagt hast, Mensch, habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das würde ich beim nächsten Mal anders machen, was du mit uns teilen kannst oder was du sozusagen auch anderen Kolleginnen oder Kollegen ja mitteilen würdest. Häufig ist es ja daraus, dass man eben aus einem Fehler lernt und im besten Falle muss man den halt nicht zweimal machen oder müssen den andere auch nicht machen.
Ja, also ein Fehler, ganz sicher. Ich habe vor, sagen wir mal, jetzt auch schon so 14, 15 Jahren, war ich der festen Überzeugung, dass die Zukunft der Zahnmedizin in größeren privaten Zentren liegt. Also das, was wir heute MVZ, IMVZ nennen, war ich felsenfest überzeugt und muss sagen, das war falsch. Das habe ich falsch gesehen. So funktioniert unser Beruf nicht. So funktioniert er schon überhaupt nicht auf dem Land. Und es gibt tausend Gründe, warum er so nicht funktioniert. Ich habe das natürlich dann immer so aus der Chefperspektive gesehen, wenn ich Chef eines solchen Zentrums wäre. Aber man muss es aus der Angestelltenperspektive sehen. Wie viel Elan werden die dann noch haben, sich wirklich so um die Patienten zu kümmern, wie ich das möchte? Das ist natürlich alles dann immer sehr schwierig und wechselt von Mitarbeitern und all diese Themen. Also das war sicher ein Fehler. Das war auch aus der universitären Perspektive der Fehler zu meinen, wir würden uns jetzt in Sub-Sub-Sub-Spezialisierungen verlieren. Das Wort geredet, im Sinne von wir werden uns weiter spezialisieren. Jetzt sehe ich, dass die Spezialisierungen, über die ich damals nachgedacht habe, heute mittlerweile schon so deutlich weniger Patientenaufkommen erleben. Endo zum Beispiel minus 21% seit 1991 und das war auch nicht das höchstgrößte Jahr der Endo. Das heißt also, das mechanische Themen gehen zurück. Spezialisierung, die ich damals empfohlen hätte, da würde ich heute sagen, na ja, wenn mein Sohn das machen wollte, ja, aber denk doch auch mal an was Neues.
Wodurch kam das, dass du dann gedacht hast, na Mensch, nee, das ist doch nicht so. Gab es da einen Schlüsselmoment oder ist das einfach dann mit der Erfahrung?
Ja, das waren die Gespräche mit den Kollegen. Das muss ich ehrlich sagen, dass man hat da ja auch gern mal so eine, ich sag's jetzt mal, böse, dümmliche Arroganz, dass man denkt, du bist jetzt vielleicht 10 Jahre im Beruf, aber du meinst alles zu wissen und so ein älterer Kollege, der 30 Jahre eine Praxis führt und dem meinst du jetzt erklären zu müssen, wie die Welt funktioniert und dann muss man einfach mal zuhören und dann muss man kapieren, ja Mensch, das stimmt ja gar nicht, was du dir da so lange überlegt hast. Und das ist tatsächlich so. Also ich denke, man muss da auch bereit sein, narzisstische Selbstkränkung, wie es immer so schön heißt, auch sowas mal in Kauf zu nehmen. Und ich finde auch, das dann auch ehrlich anzusprechen. Nachher so zu tun, als wäre man schon immer dieser Meinung gewesen, ist einfach Blödsinn. Weil das hilft anderen nicht, vielleicht auch solche disruptiven Prozesse selber auch zuzulassen. Zu sagen, Mensch, das hast du völlig falsch gesehen. Das wird anders werden, die Zukunft. Und das waren schon aus heutiger Sicht, muss ich auch sagen, warum hast du damals so gedacht? Aber mei, man muss dazu stehen, so war es halt.
Ja, so ein disruptiver Prozess, das ist übrigens ein schönes Wortgebilde, muss man wirklich sagen. Tut ja auch im ersten Moment erstmal weh, ne? Sich selbst das
anzugestehen. Ja, natürlich tut es weh. Nach dem Motto, man hat das ja wirklich mit viel gedanklichen Dingen verbunden und muss einfach sagen, so, dass du hast auf dem Töner einen Tisch getanzt da. Der ist zusammengebrochen. Aber daraus lernt man dann wiederum. Dann sagt man ja, bei der Zukunft passt du jetzt mal ein bisschen mehr auf, dass du nicht ganz so in die Irre läufst.
Und wie sieht aus deiner Sicht die Zukunft der Zahnmedizin aus, wenn wir jetzt schon beim Thema sind?
Ja, also ich denke, das ist ja dann natürlich auch immer die Lust des Hochschullehrers, diese Superspezialisierung, ich bin Herzchirurg, ich bin toll, ich bin großartig, Healing Hands und ich weiß alles. Das ist natürlich so ein bisschen auch das Denken, was man hat, aber wir müssen da die Brötchen, glaube ich, nee, das ist das falsche Bild, die Trauben etwas niedriger hängen an der Stelle, dass wir einfach sagen, wir sind ein Beruf, der jetzt nicht von der Ultraspezialisierung lebt. Wir sind ein Beruf, der lebenslang Menschen begleitet und wie erfolgreich wir da sind. Ich meine, aktuell jüngere Menschen können sich das gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, Zahnschmerzen zu haben, all diese Probleme zu haben. Und die Jugend hat sie heute nicht mehr. Also ich sehe es bei meinen Kindern. Keine Karies mehr, gar nichts mehr. Und bei uns früher, wir waren also wirklich geplagt. Das war also, meine Mutter war zwar Ärztin, aber wo der Zusammenhang war zwischen Zucker und so, das war dann doch nicht so richtig umgesetzt. Das heißt, wir hatten größere Probleme und das war wirklich nicht schön. Und davon befreien wir heute ganze Generationen von Menschen. Das ist einfach wunderbar. Gleichzeitig wissen wir aber, dass die das niemals von sich aus ab heute alleine könnten. Das heißt, wir werden für immer gebraucht. Und die Parodontitis ist das nächste Thema, bei dem genau das zutrifft. Und wir können auch so viele andere Sachen tun im Mund eines Menschen und natürlich auch für die Gesundheit. Deswegen an der Stelle bin ich also wirklich sehr froh, wie wir hier vorgehen und welche schönen Ziele wir auch haben und die wir auch weiter behalten. Und deswegen ist für mich der Blick in die Zukunft eigentlich der Begriff ist vielleicht zu kurz gesprungen, wie aber viele Begriffe auch. Hauszahnärztin, Hauszahnarzt, lebenslange Begleitung von Menschen für jedes Alter. Das ist eigentlich unser großes Ziel und nicht der ultrafeilen Bediener unter dem Mikroskop zu sein, der meint, er wäre der Allergrößte. Das ist sicher in wichtigen Bereichen auch nicht ganz auszuschließen, aber wir sehen ja, dass die Fortschritte der Endo auch dazu führen, dass man als Normal-Zahnarzt da relativ gut klarkommt und Erfolge hat. Also von der Seite her, glaube ich, die Zukunft wird eher im etwas kleineren liegen. Das sollte man wissen, wenn man mit dem Studium beginnt. Ich sage immer, wir haben nicht die Garantie, Millionär zu werden. Das ist nicht dabei, aber wir werden ein sehr gutes Auskommen haben. Und das ist das, wofür wir kämpfen wollen.
Am Ende des Tages ist es ja auch immer ein Verhältnis zwischen Rendite und Risiko.
Ja.
Und für das Risiko, was man in der Selbstständigkeit, wenn man es gut plant, wenn man sich zwei, drei Gedanken dazu macht, wenn man auf ein solides Fundament baut, dann ist dafür die Rendite schon meiner Meinung nach überdurchschnittlich gut. Also das ist tatsächlich so, du hast es am Anfang auch gesagt, wir werden ein sehr gutes Auskommen haben und haben es eben auch. Und das ist halt auch gut so, weil man hat ja auch was geleistet und von daher ist es schon etwas, wenn man dann manchmal irgendwie so hochschielt, ja, ein Elon Musk oder, keine Ahnung, Jeff Bezos oder sowas, ja. Okay, aber es ist vielleicht einer von 10 Millionen, einer Milliarde, wie viel auch immer, ja, kann man sich die Wahrscheinlichkeit in dem Sinne
ausdrücken. Nee, und dann ist der Zusammenhang zwischen Geld und Glück, der ist ja überhaupt nicht da. Gab ein schönes Festreferat, ich glaube, das war vorletztes Mal beim Sächsischen Zahnärztetag, das war so ein Regensburger Glücksforscher, den ich schon kenne, Professor, Name ist mir leider jetzt nicht geläufig, aber der das in einer sehr, sehr anschaulichen Weise darstellt. Und der hat klar gesagt, Geld ist es nicht. mit jeder neuen Uhr, mit jedem neuen Auto kommt ihr eigentlich immer nur eine Stufe höher, seid nach kurzer Zeit eigentlich wieder unzufrieden. Und das einzige Risiko besteht, je höher man steigt, irgendwann fällt man, dann fällt man umso tiefer und dann ist es umso deprimierender. Nein, es sind menschliche Kontakte. Das ist das, was das Geheimnis im Leben ausmacht. Und da sind wir doch eigentlich sehr gut aufgestellt, jetzt nicht mehr als Angstgegner von allen Patienten zu sein, sondern Freund, Berater. Das ist doch eigentlich Helfer. Das ist doch eine wunderschöne Perspektive eigentlich.
Ja, definitiv. Christoph, wie sieht so ein typischer Tag von dir aus? Gibt es das oder gibt es das überhaupt?
Ich glaube, das gibt es eher nicht. Also da würden jetzt viele denken, er fährt ins Büro und sitzt dann am Schreibtisch und macht viele Texte. Diese Tage gibt es auch, ja, aber das sind nicht meine Lieblingstage. Meine Lieblingstage sind eigentlich immer die, wo ich mit Kolleginnen und Kollegen spreche, wo ich Dinge erfahre, wo ich Perspektiven sehe, wo ich auch konkrete Praxisbeispiele sehe, mich aber auch mit Hochschullehrern austausche, die ja ganz massive Probleme eigentlich auch haben, wo man diese Welt kennenlernt, wo man auch die Welt der großen Politik kennenlernt, deren Limitationen und Schwierigkeiten. Also das sind eigentlich meine Lieblingstage. Trotzdem gibt es natürlich auch die Tage am Schreibtisch. Es gibt die Tage in Sitzungen, die auch wichtig sind, weil da findet eben auch ein konzentrierter Austausch statt. Also von daher ist das schon die Mischung, die mir eigentlich insgesamt gefällt. Also nur am Schreibtisch, das wäre, glaube ich, nicht meins.
Wie viel Zeit wendest du quasi für die Standespolitik auf pro Woche? Kann man das sagen? Hast du das mal getrackt? Oder?
Ich habe es eigentlich so nicht getrackt, aber also ich kann es mal vergleichen mit vorher, als ich beamteter Zahnarzt an der Zahnklinik war. Das war weniger damals, ja.
Ja, das glaube ich. Jetzt wohnst du in München. Die Bundeszahnärztekammer hat ihren Sitz in Berlin. Wie häufig bist du in Berlin?
Schon oft, aber also ich würde mal sagen, im Durchschnitt sind es 2 bis 3 Tage die Woche. Aber es ist eben auch viel anderes. Da ist man dann halt mal in Chemnitz oder in Cottbus oder wo auch immer und trifft da auf Kollegen, die dann auch wieder ihren Horizont mitteilen. Und das ist genau das, was mir gefällt und wo man sich austauscht und auch immer wieder neue Ideen bekommt. Also von der Seite her ist es eigentlich schon gut zu tun, aber mir gefällt das so. Also dieses mal hier, mal da sein und immer wieder daraus Erkenntnisse ziehen, das finde ich sehr gut, ja.
Warum sollten sich denn ja mehr junge Kolleginnen und Kollegen überhaupt standespolitisch engagieren aus deiner Sicht?
Weil die werden über kurz oder lang übernehmen. Also wir Boomer sind jetzt eigentlich so an der Grenze der Rente, eben auch in der Praxis. Das heißt, es wird jetzt ein größerer Umbruch erfolgen. Und ich finde, dieser Umbruch sollte gut beraten erfolgen. Man sollte nicht meinen, ich bin jetzt, ich weiß nicht, 25 Jahre auf dieser Welt und ich weiß genau, wie es geht. Das funktioniert zwar nicht, sondern muss da einfach auch mal ein bisschen hinhören. Und das ist ja auch das, was wir versuchen zu kommunizieren. Und wenn die jungen Kollegen sich einbringen, dann können wir eben auch mit denen die Ideen mal abklopfen. Nicht im Sinne von, geht eh alles nicht, haben wir noch nie so gemacht. Das wäre extrem doof, wenn man so denkt. Aber die jungen Kolleginnen und Kollegen, ich habe es bei der HV, der Freien Verband erlebt, die jungen Kolleginnen interessiert dieses Thema Mutter sein, wie geht das mit der Praxis, wie funktionieren all diese Dinge. Da kann man natürlich immer so sagen, ja, es gab früher auch kein Thema, warum soll es jetzt ein Thema sein? Das ist natürlich doof, das ist alter weißer Mann, sondern hier muss man einfach mithören und man muss auch diskutieren. Die Jugend muss natürlich auch verstehen, dass auch ihre Meinung nicht immer die einzig richtige ist, sondern da müssen wir uns so ein bisschen auch gegenseitig annähern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier im Austausch bleiben, allein um diesen Staffelstab richtig zu übergeben. Wenn die jetzt von heute auf morgen in die Situation plumpsen, dass alle sagen, so komm, jetzt mach mal, wir Alten sind mal weg, da wird es schwierig. Also diesen Staffelstab sollten wir gut überlegt übergeben und natürlich sollte jeder auch da seinen Beitrag leisten, seine Hand so halten, dass der Stab dann an die richtige Stelle kommt.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, diesen Generationenübergang gut zu schaffen und dass eben beide Seiten dazugehören. Ja? Ja. Also jemand, der den Staffelstab abgibt, das gibt es leider auch regelmäßig, dass da fest dran gehalten wird. Aber natürlich jemanden, der es übernimmt und dann dementsprechend auch so darauf vorbereitet wird, dass dieses geballte Know-how, was ja über Jahre, Jahrzehnte angehäuft worden ist und was ja phänomenal gut ist, dass das nicht einfach so zack weg ist, ne?
Nee.
Weil da würde schon, am Ende des Tages nützt das niemandem, außer vielleicht dann denjenigen, die mit uns am wenigsten zu tun haben, sage ich mal. Ja,
genau, das, ist dann das nützt die Politik, dann nur unseren, ja? den anderen sozusagen, aber uns selber nicht. Wir haben zu allen Zeiten großartige Kolleginnen und Kollegen gehabt, deren Wissen, deren Kenntnis, deren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sollten schön in einem Fluss weitergegeben werden. Ja.
Hast du Tipps für motivierte Kolleginnen und Kollegen, die jetzt irgendwie beginnen wollen, standespolitisch, wie man sich engagiert, wie man da rankommt?
Also ich gehöre ja auch zu denen, die den Freien Verband über eine längere Zeit kennen. Ich muss sagen, so gut wie jetzt hat er mir noch nie gefallen. Die Hauptversammlung war voll mit jungen Kolleginnen und Kollegen, war aber genauso auch sehr diskussionsbereit auf Seiten der älteren Kolleginnen und Kollegen. Das war eine gute Geschichte. Also sowas ist eine Möglichkeit, dass man einer größeren, ich nenne es jetzt mal Partei, berufsständischen Organisation beitritt. Genauso macht es aber eben auch Sinn, sich regional, das ist immer sehr verschieden. Also es gibt Bundesländer, da ist es immer noch so ein bisschen closed shop. Da tut man sich schwer, da tatsächlich reinzukommen. Aber ich würde zunächst einmal gar nicht über die Strukturen und mögliche Positionen nachdenken, sondern ich würde vielleicht erstmal so zu Stammtischen gehen und einfach mal mich ein bisschen abgleichen. Habe ich Lust und Spaß daran, mit Kollegen über Probleme zu reden? Habe ich vielleicht auch ein Talent dabei? Bin ich vielleicht so ein bisschen Rampensau, der das dann später auch Spaß macht, solche Themen zu verbreiten? Und dann kommt der Rest eigentlich von alleine. Es sind so viele Vakanzen, die jetzt in den nächsten Jahren entstehen werden, wo eigentlich händeringend gesucht wird und vor allen Dingen auch nach jungen Frauen gesucht wird, weil wir einfach niemandem mehr erklären können, dass wir weiblichen, also einen Beruf, der einen Schwerpunkt bei den Kolleginnen hat, eigentlich nur mit Männern vertreten. Also von daher brauchen wir den Mix und da ist wirklich viel und erlebt man manchmal dann auch, dass jüngere Kollegen dann sehr schnell zurückziehen, sagen nein und das ist dann zu viel und mei, also zu viel wird es einem höchstens, wenn man 80 ist und den Rollator bewegt, dann darf es einem zu viel werden, aber vorher nicht.
Ich würde gerne noch eine Sache als Niedersachse zum Freien Verband klarstellen.
Ich weiß, ja, Problem, glaube ich. Ja, alles gut.
Wovon
alles
du geredet gut. hast, ist der Bundesverband, der FVDZ, Freier Verband Deutscher Zahnärzte, der Bundesverband. Das ist natürlich auch die größte Organisation, Interessenverband ohne Frage. Dann gibt es aber eben auch auf regionaler Ebene, sag ich mal, auf Ebene der Bundesländer eben auch teilweise nicht nur den FVDZ, sondern auch andere
Verbände.
Genauso in dem Sinne, ja, also und da gibt es gute, da gibt es schlechte, da soll Absolut. Jeder sich dann selbst natürlich eine Meinung zu vertreten.
Nein, ich aber wollte nicht keine Werbung machen, Bild. Bitte um Entschuldigung dafür. Es gibt viele andere, die genauso gut sind, vielleicht besser sind, also von daher alles gut.
Du kennst um die besondere niedersächsische Situation, deswegen musste ich da natürlich jetzt mal einmal in die Bresche rein.
Nein, du hast völlig das recht, natürlich. Das wollte ich auf keinen Fall sagen, dass das überall toll ist. Nein.
Wir kommen mal zu einer schnellen Frage-Antwort-Runde, einfach um dich auch nochmal als Person ein bisschen besser kennenzulernen. Ich gebe dir zwei Auswahlmöglichkeiten, du wählst bitte intuitiv.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Stadt oder Land?
Ich kenne eigentlich nur Stadt, aber ich hätte Lust auf Land.
Zug oder Flugzeug?
Zug, um Gottes Willen. Ich bin Flugschisser.
Ach ja, wirklich?
Ja. Es ist nicht so, dass man mich da reintragen muss, aber wenn ich nicht muss, dann lieber nicht.
Bier oder Wein?
Bier.
Buch oder Podcast? Mensch,
ich bin da größer aufgewachsen. Pott, ja, da gibt es nur Bier.
Buch oder Podcast?
Buch.
Netflix oder TV-Programm?
TV, der alte weiße Mann kommt durch.
Berge oder Meer?
Meer.
Fußball oder Tennis?
Fußball.
Windows oder Apple?
Apple.
Anruf oder Text?
Anruf.
E-Learning oder Präsenzlernen?
Präsenz.
Wie betrachtest du das E-Learning? Also
hat
das
absolut sinnvoll in Zukunft? An verschiedenen Stellen, absolut, keine Frage. Aber der menschliche Kontakt, also ich meine, es gibt natürlich viele Dozenten, die nicht so toll sind, an die man sich auch nicht erinnert. Aber ich glaube, jeder hat im Studium Dozenten, wo er sagt, Mensch, das waren Menschen, von denen habe ich vielleicht nicht nur inhaltlich gelernt, sondern auch menschlich und dies und das. Das geht beim E-Learning verloren. Deswegen ist, glaube ich, wir sind ein Beruf, der mit Menschen umgeht, also sollte der Schwerpunkt unserer Ausbildung auch im Kontakt mit Menschen stattfinden. Trotzdem an verschiedenen Stellen ist E-Learning wunderbar.
Ja, das denke ich auch. Am Ende des Tages wird es eine Kombination aus beidem
natürlich,
sein. Bestimmte Thematiken, wo jemand vielleicht eher auf dem E-Learning-Trip ist und dann bestimmte Veranstaltungen, Netzwerktagungen oder so, wo man dann halt ins Networking auch kommt, ne? Auch extra dafür da sein soll.
Absolut, natürlich, genau so, ja.
Christoph, gibt es Projekte, die du in Zukunft noch geplant hast oder noch angehen möchtest?
Es gibt so, also ich denke eben mit allem, was ich vorhin angesprochen habe, das sind Ewigkeitsprojekte. Also ich will es nicht hoffen, dass es Ewigkeitsprojekte sind, aber Projekte, die noch einen langen Atem brauchen, gerade wenn du so neue Trends und um nichts anderes geht es ja eigentlich, wenn du die so ein bisschen anschubsen willst, dann dauert das immer. Aber es gibt natürlich auch viele kleinere Themen. Also ich denke, wir müssen die Seniorenzahnmedizin, das muss noch mehr in die Köpfe der Kollegen, dass das die einzige Bevölkerungsgruppe ist, die wächst in Deutschland. Und da gibt es auch nichts, was daran irgendwas ändern wird. Das heißt, wir müssen uns da mehr fokussieren auf dieses Thema. Das ist nicht nur ein Nischenthema, das ist ein wichtiges Thema. Viele sind jetzt zu Hause in der Pflege, 80% und 2 von 3 werden von Angehörigen gepflegt. Was erwarte ich da an Kompetenz? Wer ist in der Lage, wirklich traut sich bei der eigenen Mama, bei dem eigenen Vater im Mund rumzuputzen? Das ist ja für viele schon eine riesen psychologische Barriere. Also da wird Gruseliges auf uns warten. Da müssen wir also wirklich noch viel, viel tun. Das ist so ein Thema, wo ich also sehr engagiert bin. Dann dieser Umbruch dieser Themen, die mich immer wieder verblüffen. Also das, was ich im Studium gelernt habe, da stimmt aber nichts mehr heute. Gar nichts mehr. Da ist in jedem Fach ist alles anders. Und dass wir diesen Umbruch nicht als Bedrohung empfinden, sondern dass wir den wirklich auch als Herausforderung sehen. Das ist mir sehr wichtig.
Und immer auch am Puls der Zeit zu bleiben. Letztendlich ist die Zahnmedizin ja eigentlich ein Teilbereich, der immer sehr innovativ auch gegolten hat, ne? Also auch sehr technikaffin ja eigentlich auch immer war. Ja? Wenn da was Neues kam, dann wurde sich das angeschafft. Das wäre schon schön, wenn das so bleiben würde und dann nicht so eine gewisse Verdrossenheit dann irgendwie kommt. Ne?
Nee, das wäre wirklich schade, wenn die älteren Kollegen hier so eine Grundverdrossenheit erleben. Ich meine, allein schon, das ist so ein spannendes Thema. Wenn man sich da mal so ein bisschen reinfuchst, dann ist das eigentlich bedient, dass unsere manuellen Themen genauso wie auch im besten Sinne digitale Welten, also das ist wirklich super spannend. Man muss sich einfach nur darauf einlassen. Also ich meine, ich habe es jetzt beim Thema Elektroauto gesehen, ich habe immer gesagt, so ein Mist will ich nicht haben. Jetzt habe ich es einmal gefahren und es ist geil. Man muss ab und zu einfach mal einsteigen und losfahren.
Ich glaube, das ist die Quintessenz in so vielen Bereichen.
Ja.
Christoph, kommen wir zur letzten Frage. Was ist die wichtigste Lektion, die du ja Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Weg auch aus diesem Interview gerne mitgeben wollen würdest oder die sie lernen sollen?
Ich würde Ihnen auf jeden Fall erstmal, würde Sie beglückwünschen wollen. Sie haben den aus meiner Sicht tollsten Beruf der Welt gewählt. Es wird nicht alles zur größten Zufriedenheit von uns funktionieren, aber ich denke, wir sind uns doch alle einig, dass wir einen tollen Beruf haben, der diese menschliche Komponente mit der manuellen Komponente verbindet, der einem die Freiheit gibt, selbst auch viele Entscheidungen treffen zu dürfen, indem ich nämlich niedergelassen bin. Und der absolut zukunftssicher ist. Man muss sich nur auf die neuen Themen einstellen. Und gleichzeitig sind wir die erfolgreichsten Vorbeugungsärzte der Welt. Habe ich vor kurzem erst wieder gehört vom Präsidenten des Sachverständigenrats. Also früher, also er ist jetzt aktuell nicht mehr der Präsident, aber er war es lange. Und er sagt, ihr seid so erfolgreich, was die Prävention angeht. Wenn wir Mediziner doch nur so ein kleines Stück davon schaffen würden. Also von daher, wir haben einen tollen Beruf, wir haben Tolles geleistet und wir sollten einfach die Zukunft aktiv angehen und dann auch keine Angst davor haben.
Das sind tolle Abschlussworte und ich glaube, sich das einfach mal im Alltag noch häufiger bewusst zu machen, darauf auch stolz sein zu dürfen und darauf aufbauen, dann weiter Gas zu geben, das ist ganz wichtig. Und lieber Christoph, eine Stunde ist rum. Das ist wie immer wie im Flug vergangen. Ich danke dir sehr für deine Ausführungen und für deine Inhalte. Mir
Vielen
macht es immer
Dank,
sehr viel
Fabian.
Spaß, da mich mit dir auszutauschen. Und dann sehen wir uns ganz bald. Wobei, ich habe noch eine letzte Frage. Das ist so ein bisschen off-topic.
Ja.
Wir haben letztes Jahr auf der Bundesversammlung, habe ich beziehungsweise mit der niedersächsischen Fraktion einen Antrag gestellt an unseren Bundesgesundheitsminister, zur Kommunikation auf Augenhöhe zurückzukehren, nachdem sich weder er noch einer seiner Staatssekretäre auf der Bundesversammlung hat sehen lassen. Und jetzt haben wir in Vorbereitung für die Bundesversammlung ja dann doch ein bisschen was vorbereiten müssen mit Angaben und so weiter. Also es hat sich scheinbar ein hochrangiger Politiker angekündigt. Könnte es gegebenenfalls sein, dass da Kommunikation auf Augenhöhe zurückgekehrt wird?
Ja, also nach allem, was wir jetzt wissen, aber das heißt natürlich nicht, dass
Ja,
das
klar.
dann 2 Tage vorher nicht irgendeinen anderen Grund gibt, aber er kommt, ja. Also er ist
Und
da
da
ja
sag
immer
noch
sehr
mal.
tapfer. Er wird uns nicht lange zuhören, das ist schon mal klar, aber es ist auf jeden Fall ein Signal, dass er uns jetzt durchaus das Gespräch schätzt und ich konnte ja auch schon mit ihm reden. Er ist unser Hassgegner, aber er ist nicht in jeder Phase seines Lebens ein Trottel. Also das sollte man nicht so denken.
Und da sagt noch mal jemand, Anträge der BZEG oder der Kammerversammlung
Das
bringen
ist,
nichts.
der ist
Also
nur
von
gekommen wegen euch, das hat er uns gesagt.
daher. Lieber Christoph, danke dir für deine Zeit und dann sehen wir
Ich
uns
danke
ganz bald.
dir. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.
Dir hat gefallen, was du gehört hast? Dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn mit 5 Sternen und hilf mit, die Standespolitik in Deutschland zu modernisieren.